was das überhaupt heißt und wie man als Christen, wenn wir verfolgt werden, siegreich sein können. Und was das bedeutet, komme ich gleich noch dazu, aber ich möchte jetzt erstmal zu Beginn nochmal beten. Jesus, ich danke dir für Österreich. Ich danke dir, dass wir hier uns in aller Freiheit treffen dürfen. Und ich bitte dich darum, dass du den Sonntag verwendest, dass wir auch nochmal neu wachgerüttelt werden, dass wir einstehen für unsere Geschwister, die verfolgt werden. Und danke, Herr, dass du ein siegreicher, großer Gott bist. Amen. Ich möchte euch gern einen kurzen Film zeigen aus dem Jemen, dass wir so ein bisschen ein kleines Gefühl haben, was das bedeutet, verfolgt zu sein.
Der Jemen befindet sich seit über 2 Jahren in einem komplexen und verheerenden Krieg. Die Regierung hat in weiten Teilen des Landes die Kontrolle an die schiitischen Houthi-Rebellen verloren und islamistische Gruppen wie Al-Qaida und der Islamische Staat nutzen das Chaos, um ihren Einfluss zu erweitern. Die einzig verbliebenen Christen im Land sind ehemalige Muslime. Gastarbeiter und ausländische Christen haben direkt zu Beginn des Krieges das Land verlassen. Für Christen mit muslimischem Hintergrund ist die Situation besonders gefährlich. Muslime hatten schon vor dem Krieg mehr Rechte als Gläubige anderer Religionen. Aber jetzt in den Wirren des Krieges gibt es gar keinen Schutz mehr für Christen. Die Islamisten von Al-Qaida und dem IS können völlig unbehelligt agieren. Nothilfe für die Menschen wird größtenteils durch die Stammes- und Familienstrukturen verteilt. Christen werden oft ausgeschlossen und erhalten dann überhaupt keine Hilfe. Ein Ende des Krieges in naher Zukunft ist nicht absehbar. Dennoch berichten uns Christen aus dem Land, dass sich mehr Muslime als jemals zuvor Jesus zuwenden. Der Jemen braucht die einheimischen Christen. Die Christen Jemens brauchen unser Gebet.
Ich werde später noch Raum geben, dass wir für Jemen beten können. Von Dave Häuser, deine Schulkameraden sind auch im Jemen umgebracht worden. Gell? Also hat eine Geschichte schon recht lange, dass Christenverfolgung im Jemen ist. Und ich möchte euch noch auch einen anderen Bericht, ein paar Auszüge lesen von der Carmel-Mission aus Nigeria. Und da heißt es zum Beispiel, da gibt es so eine Miliz, die eben die Christen verfolgt. Und da heißt, sie überfallen Dörfer am helllichten Tag und massakrieren schutzlose Christen samt ihren Kindern und Frauen. Christen, die solche Massaker überlebt haben, berichten, wie ihre Angehörigen von Regierungstruppen im Stich gelassen wurden. Entweder schauen die Soldaten dem Gemetzel zu oder sie fliehen, sobald sich die Milizen kommen sehen. Und dann ein bisschen weiter heißt, viele Christen sind nun in Schulgebäuden untergebracht, die als Flüchtlingslager genutzt werden. Auch im Dorf Nikohoru brachten Soldaten fliehende Christen in eine Grundschule unter. Eine Augenzeugin berichtete, die Soldaten sagten uns, ihr seid hier sicher, wir sorgen für euren Schutz. Doch bereits in der ersten Nacht war es plötzlich unheimlich still. Keine Stimmen der Soldaten waren mehr zu hören. Ich schaute aus dem Fenster und sah, wie sich Soldaten in den Busch zurückzogen. Plötzlich stürmten Fulana-Milizen in das Schulgebäude. Ich fiel aus dem Fenster und rannte um mein Leben. Ich hörte nur noch ratatatatata. Die Milizen schossen mit ihren Maschinengewehren um sich. Dann war wieder alles still. 27 meiner besten Freunde und Familienangehörigen lagen tot im Klassenzimmer. Ihre Seelen haben sich aufgemacht an einem besseren Ort. Wir sehen, dass Christenverfolgung nicht irgendwas ist in der Antike, sondern dass das heute mitten auf der Welt passiert. Und ich verfolge das schon ein bisschen länger und ich habe so auch schon Zahlen nachgeschaut und dann habe ich festgestellt, vor 5 Jahren waren es noch 100 Millionen Christen, die schwer verfolgt worden sind. Und heute sind es schon 200 Millionen Christen weltweit, die ein hohes Maß an Verfolgung erleben und die sich wirklich mit der Frage auseinanderstellen müssen, überlebe ich nicht, wie kann ich mein Leben gestalten? Es geht beim Christsein geht es bei Ihnen dann um Leben und Tod. Und ich möchte heute die Predigt nützen dafür, um anzuschauen, wie man als Christen ein siegreiches Leben leben können, wie man treu sein können, auch bis zum Tod, oder wie wir als Christen umgehen mit Verfolgung, aber dann auch, dass wir wissen, wie wir für unsere Geschwister, die verfolgt werden in anderen Ländern, wie wir für sie beten können. Und das sind nochmal, also es gibt so ein von Open Doors, da gibt es so ein Index von 50 Ländern, die am meisten verfolgt werden. Und das sind die ersten 14 Ländern, da wo ganz hohe Christenverfolgung ist. Auf Platz 9 ist zum Beispiel Jemen. Aber Nordkorea ist ganz dramatisch, aber genau, das ist ganz schlimm, aber da ist nicht mal Nigeria auf die Top 14 und es sind so viele Länder, wo so schlimme Christenverfolgung einfach auch herrscht. Und wer sagt, hey, ich möchte mich gerne mit dem Thema mehr auseinandersetzen, ich will mehr Zahlen haben, ich möchte mehr Videos anschauen, Open Doors, da gibt es die Webseite, das ist so eine Organisation, die sich verpflichtet hat, verfolgten Christen zu helfen und die ist wirklich genial, sich schlau zu machen. Da kann man sich auch anmelden, dass man Gebetsbriefe kriegt, da kann man sich informieren. Also er sagt, hey, da möchte ich gern einsteigen, da möchte ich noch viel mehr Informationen haben, noch viel mehr einstehen. Nützt diese Homepage, die ist wirklich genial, um einfach auch für unsere verfolgten Geschwister einzustehen. Genau. Ich weiß nicht, wie du mit dem Thema umgehst oder ob du dich schon viel damit beschäftigt hast oder nicht, aber einmal eine Sache schon vorweg, die Bibel ist ganz klar, es heißt, im Übrigen sind Verfolgungen etwas, womit alle rechnen müssen, die zu Jesus Christus gehören und entschlossen sind, so zu leben, dass Gott geehrt wird. Also wenn du Jesus Christus mit ganzem Herzen nachfolgst, musst du mit Verfolgung rechnen. Das sagt das Wort Gottes. Und du denkst dir vielleicht, komisch, Jesus ist doch für mich am Kreuz gestorben, er hat doch gelitten für all das Leiden. Warum muss ich jetzt noch leiden? Eigentlich hat doch Jesus schon für mich gelitten. Doch die Wahrheit ist, Jesus ist uns als Christen ein Vorbild. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, das kostet einen hohen Preis. Wir kriegen das ewige Leben. Jesus ist die Fülle, er ist das Leben, er ist da, er ist der gute Hirte. Aber Jesus verspricht nirgends, dass es easy peasy ist, Nachfolge, sondern es verlangt alles ab. Und Jesus sagt, ich bin euer Vorbild. Und so heißt es in 1. Petrus 2, 21. Denn dazu hat er euch berufen. Auch Christus hat ja für euch gelitten und hat euch damit ein Beispiel hinterlassen. Tretet in seine Fußstapfen und folgt ihm auf dem Weg, den er euch vorausgegangen ist. Oder eine andere Stelle heißt es in 1. Petrus 4, 11. Christus hat also am eigenen Leib erfahren, was Leiden heißt. Macht euch daher seine Einstellung zu eigen, damit ihr für alle Herausforderungen gewappnet seid. Denn wer seinetwegen körperliche Schmerzen auf sich nimmt, der hat mit der Sünde gebrochen. Und wir als Christen müssen jetzt nicht in Depri-Stimmung verfallen. Das taten die ersten Christen auch nicht. Die sind auch verfolgt worden. Und ich weiß, in unser westliches Denken passt Verfolgung einfach nicht rein. Leid hat nicht Platz in unserem Leben. Wir reden sehr wenig über den Tod. Wir reden sehr wenig von Schmerz, von diesen Sachen. Und wir wollen diese Sache eigentlich gar nicht wahrhaben. Aber Jesus spricht, hey, das ist ein Teil, wenn man Jesus nachfolgt, wir werden verfolgt. Aber wir brauchen die richtige Blickweise. Und da steht, sagt Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern, da sagt er, glücklich zu preisen sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Die Perspektive ist jetzt nicht, yeah, ich darf leiden, weil Leiden was ganz Tolles ist. Jesus war im Garten Gethsemane, bevor er gekreuzigt worden ist, und da hat er ja die Nacht verbracht im Gebet, und Jesus hat Blut geschwitzt, und der hat sich nicht darauf gefreut, wow, jetzt darf ich leiden. Aber Jesus hat die richtige Perspektive gehabt. Jesus hat auf den Vater gehört, und wir dürfen uns glücklich preisen und wir dürfen jubeln, weil Jesus sagt, ich sage das jetzt mal frei übersetzt, Jesus sagt, hey, danke, dass du mir nachfolgst. Ich weiß, wie es dir geht, wenn du leidest, weil ich genauso gelitten hast. Danke, dass du zu mir stehst, obwohl es dich alles kostet. Aber weißt du, ich bin der Reichste überhaupt und ich werde dich belohnen, dass du mit den Ohren wackelst. Und ich werde dich mit was beschenken, was dir niemand nehmen kann. Wir dürfen jubeln, wir dürfen uns freuen, denn das Himmelreich gehört uns. Wir dürfen freuen, dass wir mit Jesus unterwegs sein dürfen und dass eine große Belohnung im Himmel auf uns wartet, die uns niemand nehmen kann. Also das ist, wenn es um Christenverfolgung geht, wenn es um Verfolgung geht, dann sind die Maßstäbe ganz anders. Dann haben wir einen ganz anderen Blick. Und die Bibel ist voll davon, von Verheißungen für Leute, für Christen, die verfolgt werden. Und ich weiß nicht, wie die Belohnung konkret ausschaut, aber sie wird reich sein und darauf können wir uns wirklich freuen. Bei der ganzen Thema Christenverfolgung gibt es so ein, zwei Fragen, die bei mir aufkommen. Und eine Frage ist, bin ich überhaupt ein vollwertiger Christ, wenn ich nicht verfolgt werde, wenn ich das alles lese? Muss ich eigentlich um Verfolgung beten? Muss ich extra irgendwo hingehen, dass ich verfolgt werde? Und die Bibel hat mir eine Antwort auf diese Frage gegeben. Und die steht in 1. Timotheus 2, 1 bis 4. Und da steht, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Und das hat Paulus aufgeschrieben, der oft verfolgt worden ist, aber er hat Zeiten gehabt, das war in Ephesus, wo er es geschrieben hat, 2 Jahre lang, wo er nicht verfolgt worden ist. Und es war gut, also es ist wichtig, dass wir für Frieden beten. Es ist wichtig, dass wir beten, dass keine Verfolgung da ist. Es ist wichtig zu beten, dass wir ein Leben in Frieden führen können und dass wir die Zeit ausnützen, dass Menschen gerettet werden und damit sie die Wahrheit erkennen. Und deswegen bin ich unheimlich dankbar, in Österreich zu zu leben. Bei mir in einer Freiheit leben, wo wir ungestört in Frieden leben können. Und dafür bin ich Österreich richtig dankbar. Danke, Jesus. Da kann man echt sagen, danke, Jesus. Und es ist unsere Aufgabe, für Österreich auch zu beten. Eine andere Frage, die mich beschäftigt, ist, so wenn ich die ganzen Leiden höre von den ganzen Christen, wenn ich die Videos anschaue oder die Berichte, wenn ich höre, die Menschen werden gefoltert, hingemetzelt, alles Mögliche, dann frage ich mich, wie kann ich siegreich leben? Könnte ich auch so nachfolgen wie die anderen? Hätte ich die Kraft, dieses Leiden auch durchzustehen? Und wenn ich dann auf mich schaue, dann sehe ich, boah, aus eigener Kraft schaffe ich das ganz bestimmt nicht. Und mir wird eigentlich fast ein bisschen Angst und Bange. Und dann bin ich so froh, dass ich in Österreich wohnen darf. Aber die Frage ist, schaffe ich das? Schaffe ich das? Und Jesus sagt, wir müssen uns von solchen Ängsten auch trennen. Denn er sagt in Matthäus 10, 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können. Die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Also das Schlimmste, was dir ein Mensch antun kann, ist, dass sie dein Leib töten können. Das Schlimmste, was dir als Christ passieren kann, ist der körperliche Tod. Und es ist eine große Tragödie. Es ist wirklich schlimm, wenn Menschen ermordet werden, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Aber es bedeutet auch, wenn sie sterben, sie sind bei Jesus Christus. Sie sind in seiner Herrlichkeit und dort wird Jesus die Tränen abwischen. Es wird dann keine Sünde mehr geben, keinen Kummer, keine Krankheit, kein Leiden. Sie werden nicht mehr frieren und es wird ihnen gut gehen bei Jesus. Aber noch viel, viel dramatischer als die ganze Christenverfolgung ist, was noch viel, viel schlimmer ist, ist in Ewigkeit von Gott getrennt zu sein. Und es nennt Gott die Hölle. Das ist der Ort, wo man nicht bei Gott ist. Und deswegen sagt, fürchtet euch Gott oder habt Ehrfurcht vor Gott. Gebt alles daran, dass ihr ihm nachfolgt. Weil es ist viel, viel schlimmer, die Ewigkeit nicht bei Gott zu verbringen. Und der geistliche Tod ist ein Verlust, der nicht zu ermessen ist und ein Verhängnis, das man, koste es, was es wolle, das muss man vermeiden. Und ich werde in 2 Wochen, möchte ich gern dieses Thema Verlorenheit, Hölle auch nochmal aufgreifen, weil ich heute nicht die Zeit habe. Aber gerade in der Christenverfolgung, wenn es um Leben und Tod geht, stellt sich die Frage, wie kann ich Jesus treu bleiben bis in den Tod? Wie kann ich Jesus treu bleiben bis in den Tod, dass ich sagen kann, ich habe es geschafft? 200 Millionen Christen müssen sich mit diesem Thema konkret auseinandersetzen. Wie kann ich Christus treu bleiben bis in den Tod? Und die Bibel sagt ja, es kann sich schnell ändern. Wir müssen mit Verfolgung rechnen. Und ich bin so dankbar, dass wir hier in aller Freiheit leben dürfen. Aber ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Und wenn die Bibel sagt, wir müssen damit rechnen. Und es ist gut, wenn wir uns mit diesem Thema auseinandersetzen, dass wenn Verfolgung kommt, dass wir nicht dastehen, Hilfe und was, sondern dass wir vorbereitet sind. Und ein Buch hilft mir besonders in der Bibel, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und das ist das Buch der Offenbarung. Denn dieses Buch Offenbarung zeigt mir, dass das Böse, der Satan besiegt wird und Jesus sein Reich wiederherstellt. Und in diesem Buch geht es darum, wie Jesus die Welt von Sünde und Satan befreit. Und es zeigt, wie die Gemeinde, also die Christen, Satan überwinden. Und überwinden bedeutet, dass man Jesus Christus treu bleibt und nicht vom Glauben abfällt. Und was ich euch jetzt sage, ich möchte das, das ist mal so wichtig, weil wenn extreme Situationen kommen, brauchen wir auch extreme Antworten. Und ich möchte euch helfen, ich möchte mir helfen, treu zu bleiben bis zum Tod. Ich möchte den Lauf vollenden, ich möchte bei Jesus ankommen. Und ich weiß, dass Satan herumgeht und die Christen vernichten will. Und die Bibel gibt uns Antworten, wie wir ein siegreiches Leben leben können, wie wir treu bleiben können bis zum Tod. Und es steht in Offenbarung 12, Vers 11, gibt es da einen wunderbaren Vers, und da heißt es: Und sie haben ihn, Satan, überwunden. Es sind die Leute, die wegen ihrem Glauben gestorben sind. Und sie haben ihn, Satan, überwunden, wegen des Blutes des Lammes. Also das Lamm ist Jesus Christus, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Also hier werden drei Strategien oder drei Dinge genannt, woran man sich bei Verfolgung klammern muss, damit man es bis zum Ende schafft und dass man treu bleibt. Und das erste ist eben wegen des Blutes des Lammes, wegen Jesus Christus. Und es ist ganz wichtig, dass wir das Wichtigste, dass wir wissen: Es geht nicht um unsere Kraft, wie stark wir sind, sondern es geht um Jesus, seine Kraft. Er hat den Sieg vollbracht am Kreuz. Er hat Satan besiegt. Jesus Christus ist für mich gestorben. Er hat mich aus der Finsternis, aus dem Reich Satans befreit und rausgeholt in sein Reich. Und Satans Macht ist zerstört. Er hat kein Recht mehr über mich. Er hat keine Macht mehr über mich. Und Jesus Christus hat den Sieg am Kreuz bezahlt. Satan hat nichts mehr zu melden. Und an diese Wahrheit können wir uns festhalten. Es geht nicht um meine Kraft, sondern es geht darum, was Jesus für mich am Kreuz getan hat und was immer noch gilt und was Kraft gibt. Und wir haben dadurch Zugang zum lebendigen Gott, zum Vater. Der zweite Grund ist wegen des Wortes ihres Zeugnisses. Jesus hat ja gesagt: Komm, nehmt das Kreuz auf mich oder folgt mir nach, nehmt mich als Vorbild. Und ich sagte: Okay, Jesus, was hast du gemacht? Wie soll ich dich als Vorbild nehmen? Und dann bin ich drauf gekommen: Der Hauptgrund, warum Jesus Christus verfolgt worden ist, warum er gestorben worden ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, rein was vor Augen ist. Natürlich, der ganze Jesus hat schon geplant, Gott hat schon geplant vor Schaffung der Welt, dass Jesus mal sterben wird. Aber rein was vor Augen ist, ist Jesus nicht gekreuzigt worden, weil er 5000 Menschen zum Essen gegeben hat oder weil er Kranke heilte oder weil er Tote auferweckte oder weil er Party machte auf einer Hochzeit. Jesus ist gekreuzigt worden, weil er die Wahrheit bezeugt hat, weil er dem Menschen erzählt hat, wer er ist. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Und Jesus ist ja verhaftet worden. Und dann steht da vor Pilatus, das war ein Römer, und der hat entschieden, ob er jetzt gekreuzigt wird oder nicht. Und er ist verhört worden. Und da sagt Pilatus zu ihm, zu Jesus: Dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte: Du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Jesus ist der Zeuge. Das ist auch ein Titel in der Offenbarung. Also das Erste, was wir in der Offenbarung lesen über Jesus, was wir wirklich wissen müssen, ist: Jesus ist der treue Zeuge von der Wahrheit. Er war so treu bis zum Tod. Und aus dem gleichen Grund werden auch Christen verfolgt, weil sie sich zu Jesus bekennen. Jesus ist schon vorausgelaufen, er hat sich bekennt, er hat gesagt, wer er ist, und deswegen wurde er auch umgebracht. Und deswegen werden auch Christen verfolgt, weil sie sich an Jesus Christus, weil sie ihn bezeugen. Und wir bezeugen nicht nur eine theologische Wahrheit, sondern wir bezeugen Jesus Christus. Und es ist ein Mensch gewordener Gott. Er ist gekommen auf die Erde, um die Menschen zu retten. Sein Ziel war, Jesus ist auf die Erde gekommen, damit er wieder Beziehung herstellt zu den Menschen. Das war ja das große Dilemma. Und Jesus sagt, jeder soll wissen, ich bin gekommen, damit ich wieder Beziehung zum Vater herstellen kann. Ich bin für euch am Kreuz gestorben. Ich bin gekommen, die Gefangenen frei zu machen. Ich bin gekommen, die Fesseln zu lösen. Ich bin euer Retter. Und Zeuge zu sein bedeutet für uns, Zeugen sind Leute, die haben was erlebt, die haben was gesehen, was andere nicht gesehen haben. Und unsere Aufgabe als Christ ist einfach zu bezeugen, wer Jesus ist, was wir erlebt haben. Es geht darum, dass wir erzählen, wenn Leute uns fragen, dass wir Rechenschaft ablegen und sagen, hey, glaubst du an Jesus? Ich sage, ja, natürlich, Jesus ist der, der mich befreit hat von meinen Sünden. Jesus ist der, der da ist in meinem Alltag. Jesus ist der, der mir hilft, Tag für Tag, Stunde um Stunde. Jesus ist mein Leben, Jesus ist alles für mich. Und wir dürfen Zeugnis sein, Zeugnis abgeben. Und dann heißt in 2. Timotheus, sagt eben Paulus nochmal zum Timotheus, der Prediger Paulus empfahl seinen jungen Schüler Timotheus, schäm dich also nicht, dich in aller Öffentlichkeit zu unserem Herrn Jesus Christus zu bekennen. Halte auch weiter zu mir, obwohl ich jetzt für ihn im Gefängnis bin. Sei auch du bereit, für die rettende Botschaft zu leiden. Gott wird dir die Kraft dazu geben. Und hier haben wir die Verheißung. Wenn wir Zeugnis abgeben, wenn wir zu Jesus stehen, wir werden seine Kraft erleben. Und ich habe das mal ganz konkret in Indonesien erlebt. Ich war da mal mit 20, war ja auf so einen Einsatz und habe Bibeln verteilt. Und habe dann irgendjemandem so ein Neues Testament gegeben und der hat dann die Polizei geholt, die haben uns verhaftet und die haben uns dann auf die Polizeistation gebracht. Er hat schon Angst. Und er sitzt in so einem Polizeiauto, wird dann mitgeführt. Keine Ahnung, was kommt. Aber trotzdem habe ich dann dem Polizisten erzählt, warum ich das mache, wer Jesus ist. Und ich habe konkret gemerkt, wie der Friede Gottes da war. Und das ist nicht irgendwie, ja, irgendwas, sondern Jesus ist konkret da. Und da können wir uns drauf verlassen. Und bei mir war eh alles easy. Ich war eh Ausländer. Das Schlimmste, was passieren hat, können die schmeißen mich raus. Aber auch wenn es um Leben und Tod geht, das ging da bei mir nicht um Leben und Tod, aber wenn es um Leben und Tod geht, Jesus Christus ist da und er wird euch Kraft geben, er wird dir Kraft geben, diese Sache auch durchzugehen. Und du musst keine Angst haben, denken, oh, ich bin zu schwach oder sowas. Die Kraft wirst du erst bekommen, wenn du sie dann brauchst. Die gibt da nicht einen Monat vorher, 2 Jahre vorher. Also kannst du völlig entspannt sein. Kannst du auf Jesus schauen und sagen, wenn die Zeit kommt, Jesus wird dir Kraft geben. Und es heißt auch Matthäus 10, 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel. Was für eine Zusage, wenn wir uns zu Jesus bekennen, sagt Jesus, hey, das ist meiner, der gehört mir. Ich gebe dir Kraft, ich helfe dir dadurch. Jakobus, ein Bruder von Johannes, der wurde geköpft, weil er sich zu Jesus gestellt hat. Das heißt nicht immer, die Sachen gehen gut aus. Wir lesen in der Apostelgeschichte, lest mal die Apostelgeschichte echt so auf Christenverfolgung hin. Wie ist da erlebt? Die einen werden gerettet, wundersam aus dem Gefängnis geführt, der andere wird geköpft. Es geht aber darum, dass wir treu sind bis zum Tod. Und das ist jetzt eben schon der nächste Punkt und das ist die nächste Tatsache, wo wir uns festhalten sollen. Sie, man kann Satan überwinden, man kann Satan besiegen, und wir besiegen Satan, indem, dass sie ihr Leben nicht geliebt haben bis zum Tod. Jesus ist wichtiger als dein Leben. Es ist besser für Jesus zu sterben, als für Satan zu leben und Jesus zu verleugnen. Und vielleicht denkt sich der eine oder andere, Jesus, was du von mir verlangst, das ist ein bisschen extrem. Also, dass ich für die jetzt sterben soll, das ist extrem. Du übertreibst doch schon mal wieder. Sowas kannst du doch gar nicht von mir verlangen, bis in den Tod. Jesus, ich liebe mein Leben. Du hast doch mein Leben geschenkt. Warum verlangst du sowas von mir? Und Jesus gibt mir auf diese Frage zwei Antworten. Und die stehen in Markus 8, 34, 35. Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Und wieder, lass uns vor Augen halten, Jesus ist unser Vorbild. Und Jesus hat gesagt und hat es gemacht, ey, ich hab dich so lieb, kannst du deinen Namen einsetzen, dass ich auf die Erde gekommen bin, dass ich habe mein Leben für dich gegeben, damit du leben kannst, damit wir gemeinsam die Ewigkeit beim Vater verbringen können. Und genau das Gleiche, die gleiche Leidenschaft, die gleiche Liebe, verlange ich jetzt auch von dir. Und wir können diese Liebe Jesus geben, das heißt in 1. Johannes 4, 19, weil er uns zuerst geliebt hat. Jesus ist uns vorausgegangen, hat uns geliebt bis zum Tod, und Jesus sagt, ich will dein ganzes Herz. Und wenn es darum geht, dein Leben oder Jesus, dann heißt es Jesus. Ich möchte, dass du mich so liebst, dass wenn es auf Leben und Tod geht, dass du dich für mich entscheidest. Das ist das, was Gott von dir verlangt. Und was ist das für ein Gott, der was sowas verlangen kann? Es ist der Gott, der selbst vorgelebt hat, der selber für dich am Kreuz gestorben ist. Und er sagt, komm, folge mir nach. Ich möchte dich als Erbe einsetzen. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verbringen. Ich möchte, dass du Beziehung zum Vater hast. Ich möchte nicht, dass du auf ewig verloren bist. Ich bin für dich gestorben und ich möchte, dass du auch bereit bist, wenn es auf Leben und Tod geht, dass du dich für mich entscheidest. Und die andere Sache ist, wenn du versuchst, dein Leben zu retten, wirst du scheitern. Jeder wird sterben, sogar derjenige, der vegan lebt. Du kannst dein Leben nicht retten. Jeder Mensch wird mal sterben. Und dann ist die Frage, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Bei Jesus Christus in der Ewigkeit oder in der Gottesferne? Und wenn du dein Leben verlierst, wegen Jesus und der guten Nachricht im Evangelium, das ist okay. Es ist okay, weil das Leben nicht alles ist, weil wir als Christen eine ganz andere Perspektive haben. Wir leben nicht nur jetzt und heute, sondern es geht auf die Ewigkeit hin. Und ja, Jesus hat uns ein wunderbares Leben geschenkt. Und ja, ich freue mich, in Österreich leben zu dürfen. Und ja, wir dürfen das Leben genießen. Und ja, Jesus ist die Fülle. Aber wenn es auf Leben und Tod geht und wenn Christenverfolgung kommt, dann sagt Jesus, ich bin immer die Nummer eins und ich möchte immer die Nummer eins sein. Und deswegen, wenn Christenverfolgung kommt und wir siegreich leben wollen, wenn wir da durchstehen wollen, wenn wir Satan überwinden wollen, ihn triumphieren wollen, dann ist es wegen Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, ist, weil wir Jesus nachfolgen und auch Zeugnis ablegen. Und weil Jesus uns zuerst geliebt hat und sein Leben für uns gegeben hat, damit wir auch ihn lieben können und ihn mehr schätzen als unser Leben. Amen. Ich möchte jetzt nochmal, wo wir eine Zeit haben, wo wir einfach ein Musikstück hören oder noch ein Lied singen, und dann werde ich in die Gebetszeit gehen.